So, Hare Krishna. Dies ist unser fast unser letzter. Nein, es ist unser letzter Tag. Wir haben heute noch ein paar Seminare vor uns und einen Abschlussabend und dann sind wir so ein bisschen auf unserem Weg aus den Alpen zurück. Wir steigen von dem Berg herunter. In der alten Zeit war das ein wichtiger Augenblick im Leben eines Pilgers. Nämlich, wenn er von seiner Pilgerreise zurückgekommen ist und wieder in sein Dorf ging, zu dem Zeitpunkt wurde für ihn sehr deutlich, was er jetzt wirklich mitgenommen hatte, was er wirklich als einen großen Schatz in sein Leben zurückbrachte. Eine Pilgerreise sollte immer so sein, dass man etwas zurückbringt, etwas mitbringt. Ich glaube, ihr kennt das, wenn jemand lange Zeit in Vrindavan war und dann zurückkommt von Vrindavan, dann kommen die alle und fragen, hast du neue Bücher mitgebracht? Hast du Mahaprasada mitgebracht? Hast du Staub mitgebracht? Hast du neue Erkenntnisse mitgebracht, die du mit uns teilen kannst? Was hast du mitgebracht? Wenn Leute von einer Pilgerreise zurückkamen, hat sich meistens das ganze Dorf irgendwie versammelt, nur um festzustellen, was sie denn jetzt mitgebracht hatten. So sollten wir auch jetzt langsam dazu kommen, unsere Schätze ein bisschen einzusammeln. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir unsere Schätze einsammeln können und etwas dann mitbringen können. Ich möchte auch ein bisschen praktisch sprechen. Etwas, was wir getan haben in dieser Zeit, ist sehr viel gechantet, außergewöhnlich viel gechantet. Ich merke das immer daran, dass viel gechantet wurde, wenn etwas in meinem Unterbewusstsein geschieht, nämlich dann, wenn ich anfange, voll von Melodien zu werden, die in mir unangeschlagen tönen. Beim Japa und beim Kirtan gibt es den sogenannten das Anahata Japa und der Anahata Kirtan. Das ist das Japa oder der Kirtan, der einfach von sich alleine im Herzen läuft. Und da ich glaube, manche von euch haben diese Erfahrung auch schon hier gemacht. Wenn sie aufwachen dann und nachts über vielleicht kurz die Toilette aufsuchen, dann haben sie ein Mantra auf den Lippen und ein Chanting im Herzen. Das ist Anahata Japa oder Anahata Kirtan. Aber damit der heilige Name wirklich in uns blühen kann, sind zwei ganz praktische Dinge nötig, die einmal dafür sorgen, dass wir Segnung erhalten und das zweite Mal dafür sorgen, dass wir nicht etwa selbstisch bleiben. Beim Chanten ist es sehr wichtig, oder wenn man den heiligen Namen dient, will, Segnung zu bekommen, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Und beim Chanten oder im Krishna-Bewusstsein ist es genauso wichtig, den Berg des falschen Egos zu überqueren. Diese beiden Dinge sind wichtig. Ich sehe ganz viel man sieht ganz viele spirituelle Übungen in der Welt. Es gibt Leute, die Yoga machen, Leute, die Schriften lesen, Leute, die vielleicht auch religiöse Zeremonien besuchen, wie Kirchbesuche, aber haben die Segnung in ihrem Leben bekommen. Was mir sehr auffällt und mich manchmal sogar fest dazu bewegt, nicht mehr in die Yoga-Kreise zu gehen, ist, dass ich sehe, dass mit all dem Yoga, all dem Wissen, das Falsche in ihm wächst, nämlich das Ego. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie egoistisch unsere Aussteller auf der Yoga-Expo sind. ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die großen Yoga da bringen, wie die untereinander kämpfen, die besten Zeiten für ihre Präsentation. In einer Weise, dass man wirklich erstmal 5 Minuten braucht und einfach mal ein bisschen Pause macht und alleine in ein Zimmer setzen muss, um sich der Mangel an Segnung und das Anwachsen am falschen Ego ist ein Riesenproblem. Und Chaitanya Mahaprabhu hat gegen diese beiden großen Gefahren im spirituellen Leben zusätzlich zum Chant noch 2 Praktiken angeboten. Damit man Segnung bekommt, soll man die Vaishnavas dienen, Vaishnav-Seva. Und damit man frei wird vom falschen Ego, sollte man Barmherzigkeit zu allen Lebewesen zeigen. Etwas tun zum Nutzen von anderen. Und diese beiden Dinge oder Praktiken, Vaishnav-Seva, werden dafür sorgen, dass wir A, mit starken Segnungen ausgerüstet sind und B, dass wir den größten Berg in unserem spirituellen Leben überwinden können, nämlich den inneren Berg, den Berg des falschen Egos, der sich genauso wie die Alpen sich zwischen die Schweiz und Italien schieben, so schiebt sich der Berg des falschen Egos zwischen uns und Krishna. Ich möchte euch ein kleines Lila vorschlagen und dann unglaublich praktisch werden. Ich werde mal hier gerade das so in die richtige Position bringen. Syamananda, du bist bereit mit unserer Traummelodie? Noch nicht, aber du hast sie in den Fingern und im Herzen. Ist Keshavacharya, sehe ich hier. Keshavacharya, hast du... Ich mache das nochmal. Es kommt noch. Ja. Gut. So, meine Kunde. Sorry, der Stecher, wir beide kurz vor der Arrangierung zerstört. Kannst du das doch mal nachbauen? Ich möchte euch heute von etwas berichten, was am letzten Abend stattfand, als Chaitanya Mahaprabhu noch in Mayapur war. Am nächsten Morgen ist er an einem Ort, der heute noch Nirdaya heißt, ohne Barmherzigkeit. Nirdaya. Über den Ganges geschwommen. Es war Januar, bitterkalt. Und hat für immer seine Devotees in Navadvip verlassen. So an dem Abend, bevor er die Ganges überquerte und genau wie Krishna, der einst Vrindavan verlassen hatte, Navadvip verließ, da hat sich etwas in seiner Lehre sehr Wichtiges zugetragen. Sri Chaitanya Mahaprabhu hatte sein Haus verlassen und sich am Ufer der Ganga niedergelassen. Und an diesem einen Abend, als wüssten alle schon, dass am nächsten Morgen Gauranga nicht mehr unter ihnen sein würde, kamen alle die Bewohner aus Navadvip zu Chaitanya Mahaprabhu, um sein Darshan zu haben. Er saß dort am Ufer der Ganga, umgeben von seinen Parishads, seinen engen Gefährten. Und er sah aus, so wird es beschrieben von Vrindavan Das Thakur, wie 10.000 Liebesgötter. Wir wissen aus eigener Erfahrung vielleicht, also ich nicht so, aber ihr vielleicht, ihr seid ja, manche von euch leben ja im Grihastha-Stand. Wenn nur ein einziger Liebesgott einmal seine Pfeile so richtig losschießt in einen, dann schaut man immer auf die geliebte Person und glaubt, sie ist die Beste. So Chaitanya Mahaprabhu sah wie 10.000 Liebesgöttern aus. Also alle starrten nur auf ihn mit Augen, die nicht blinkten. Seine Schönheit war besonders dadurch hervorgerufen, dass er sehr große Augen hatte, die bis zu den den Ohren gingen. Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ich habe mal Bilder von, habt ihr schon einmal Darstellungen von ägyptischen Schönheiten wahrgenommen, die so eingemeißelt sind in Felsen? Die werden meistens mit ganz großen Augen dargestellt, weil es überall bekannt ist, dass große Augen ein Schönheitsideal darstellen. So Chaitanya Mahaprabhu hat so riesen Augen. Das sah ganz überirdisch aus. Wie geht das anatomisch, so große Augen zu haben? Er hatte einen Top-Knot, also sein Haar war, wird beschrieben, umrankte ihn so wie ein brausender, summender Bienenschwarm. Das war also ständig in Bewegung. Und da hatte er so einen Knot, wie sagt man das, so ein Dutt, sagt man, ein Dutt oder Knoten oder mehr so ein Dutt würde man wirklich wohl am besten dazu sagen. Ein Haardutt. Dhoti unglaublich elegant gefaltet. Also hat da sehr viel Aufmerksamkeit gerichtet. Seine Brust war sehr, sehr breit, seine Taille dagegen sehr dünn, wie die eines Löwen, was Kraft ausdrückt und so. Seine Füße waren sehr ebenmäßig und sahen so wie Blumenknospen aus. Die Biografen ergehen sich also in Vergleichen, aber sagen dann am Ende, unsere Vergleiche sind also sehr, sehr grob. Die drücken es nicht richtig aus, die Schönheit. Er muss also sehr schön gewesen sein, und zwar von einer anziehenden Schönheit, sodass jeder eben schaute. Und jeder nun kam zu ihm und brachte eine Girlande mit sich, um Chaitanya Mahaprabhu zu girlanden. Aber damit Mahaprabhu nicht unterging in einen 10.000 hohen Girlandenhaufen, nahm er also die Girlanden, die er gegeben hatte, und gab sie dann an die Leute, die eine Girlande gaben. Er tauschte also fast Girlanden auf. Eine neue Girlande kam und er nahm eine alte und girlandete oder hing die um den, der die neue Girlande gebracht hatte. Jeder, der kam, wurde von einer Girlande dargebracht, und jeder, der kam, rieb kühlenden Sandelholz über Lord Chaitanya. Seine Schönheit konnte letztendlich nur noch mit einem hellstrahlenden Mond verglichen werden. Nur als Lord Chaitanya diese Bewohner von Navadvip mit einer Girlande schmückte, gab er ihnen ein Agya. Ein Agya ist ein göttlicher Auftrag. Jeder erhielt einen göttlichen Auftrag von dem Herrn. Und das war einfach: Sing die Herrlichkeiten Krishnas, verehre Krishna, glorifiziere Krishna, chante den Namen Krishnas, denk an nichts anderes als an Krishna. Ob du nun schläfst, isst, herumspazierst, ob es Tag oder Nacht ist, denk an Krishna und chante seinen Namen. Durch diesen Agya, diesen Auftrag gab er. Das ist typisch für Chaitanya Mahaprabhu. Er sagte: Sing lieber Krishna, verherrliche Krishna. Tag und Nacht, ob du schläfst oder wach bist, denke an Krishna und an nichts anderes. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat diesen Agya kommentiert. Er hat gesagt: Jemand, der den Kirtan gehört hat, der von Lord Chaitanya ins Leben gerufen wurde, hat nicht die Unterweisung bekommen, irgendwann einmal aufzuhören, an Krishna zu denken oder seinen Namen zu chanten. 24 Stunden am Tag, ob man ist, schläft oder wach ist, sollte man, wenn man in der Nachfolge Chaitanya steht, chanten. Unsere Bewegung versucht gerade durch diese Betonung auf Kirtan so ein bisschen aufzuwachen zu diesem Agya, zu diesem Auftrag von Chaitanya Mahaprabhu. Aber es braucht, glaube ich, ein bisschen Nachdenken für jeden von uns, dass man darüber nachdenkt, was bedeutet das für mein Leben? Ich soll tatsächlich nicht mehr aufhören zu chanten und ich soll nicht mehr aufhören, den heiligen Namen zu chanten. Wie soll das gehen? 24 Stunden am Tag chanten und 24 Stunden am Tag an Krishna denken. Ich meine, lass uns praktisch sein. Ich muss doch kochen und ich muss ich alles? Also ich habe Fernsehen, um ein bisschen aufgeklärt zu sein. Und muss ich mir Kleidung kaufen? Zur Schule, also zur Universität gehen, irgendeinen Beruf ausüben? Da kann ich doch nicht nur. Ich möchte euch sagen, wie ich dazu stehe. Es gibt eine Autor, ein Zeitzeugen, der einmal zu Chaitanya Mahaprabhu kam und der beschreibt, was geschah oder was er sah, als er zu diesem Ort kam, wo Chaitanya Mahaprabhu sich aufhielt. Er ging also hin und das Erste, was ihm auffiel, dass die Menschen, die da waren, tatsächlich nur über Krishna sprachen. Die saßen zusammen und sprachen über Krishna oder chanteten seinen heiligen Namen. Die waren so in der Nähe des Yuga-Avatar, Gauranga Mahaprabhu, hat man nur über Krishna gedacht, gesprochen und gechantet. Das fiel ihm wirklich auf. Die konnten auch gar nicht gestört werden. Die waren einfach am Chanten. Und als dann einer gerufen wurde, diesen Zeitzeugen zu Chaitanya Mahaprabhu zu gehen, ging der also durch Menschenmassen hindurch, die alle nur entweder chanteten oder über Krishna chanteten. Manche saßen auch da und meditierten über Krishna. Und dann kam er ins Zentrum dieses Krishna-bewussten Tuns. Das war Chaitanya Mahaprabhu, der da saß und laut stöhnte und sagte, oh Krishna, wo bist du? Oh Krishna, wo bist du? Nicht? Der war so der Motor von dieser Krishna-Frömmigkeit, wenn ihr so möchtet, dieser Krishna-Ausgerichtetheit. Und tatsächlich, das ist es, was es in der spirituellen Welt, wie es in der spirituellen Welt ist. Wenn ihr in der spirituellen Welt seid, werdet ihr aufwachen und nur an Krishna denken. Das wird ja in dem Brihad Bhagavatamrita beschrieben, als Swarup nach einer langen Reise durch die verschiedenen Planetensysteme in Vrindavan ankommt. Es wird gefährlich für die Wachheit. Wir spielen gleich mit Danga. Da kam er und sah auf den Feldern einen alten Mann, der sagte, Krishna, Krishna. Dann ging er in das Dorf Vrindavan hinein, wo Krishna nicht gegenwärtig war, weil er die Kühe hütete. Und er sah, wie die Leute eigentlich gar nicht so richtig da waren, sondern es schien, als wäre ihre Körper da, aber ihr Geist sei irgendwo draußen in den Wäldern, wo Krishna die Kühe hütete. Die waren, wie man sagen würde, abwesend. Die waren nicht anwesend. Die waren bei Krishna. Dieses mit Gott sein und nicht von ihm getrennt zu werden, ist ein Symptom der spirituellen Welt. Und als Lord Chaitanya Mahaprabhu hier in dieser Welt erschien, hat er diese Atmosphäre mitgebracht und hat das seinen Devotees gesagt. Es geht hier eigentlich darum, dass Lord Chaitanya eine spirituelle Kultur der Vertiefung predigte, wo man sich total versenkte und absorbiert war. Und auf diese Art und Weise dann durch die Vertiefung dann Krishna tatsächlich Krishna-mäßig gefärbt wurde. Jiva Goswami sagt, der ganze Inbegriff allen unseren Sadhanas ist, dass unser Geist, der im Augenblick materiell getrübt ist, spirituell gefärbt wird, wie so ein Tuch, was vielleicht zuerst weiß ist und dann in einem Färbebottich eine orangene Farbe annimmt, so soll auch der Geist, der zuerst materiell ist, in der Atmosphäre des Krishna-Bewusstseins nach und nach sich nur auf Krishna ausrichten und nicht mehr vor Krishna weggehen. Ich meine, wenn wir das machen für eine Woche, dann haben wir da eine Woche starke Ermüdungserscheinungen, weil der Geist einfach sagt, genug jetzt, hier kommt gerade einer unter dem Fenster hoch. Genug, ich habe jetzt zu viel Krishna, ich kann es nicht mehr hören, das ist immer das Gleiche, Krishna, Krishna, Krishna. Wann gibt es mal was anderes? Aber in der Chaitanya Bhakti gibt es eben nur Krishna, weil Krishna alles ist. Chaitanya Mahaprabhu sagte zum Schluss, als sich alle verabschiedeten von ihm am Abend, wenn ihr irgendeine Zuneigung für mich habt, möchte ich, dass kein anderer Klang von euren Lippen kommt als der Name Krishna. Nichts anderes mehr. Kein Hallo, kein Grüezi, Krishna. Krishna das Kaviraj beschreibt das, als die Bodhis zusammen waren und etwas voneinander wollten, haben sie das, was sie ausdrücken wollten, mit dem heiligen Namen ausgedrückt. Krishna! Und dann wusste man, war man so, ja, I don't know, wurde anscheinend sehr subtil, was der andere meinte. Im Vrindavan sieht man das immer noch, wenn man zum Beispiel sagt, wie soll ich das nur ausdrücken, was soll ich nochmal, dann sagen sie, sag Radhe Radhe. Ich möchte, Danke ist ein Wort, was neu erfunden werden muss. Sage ich manchmal mit Damen, dann sagen sie, ja, gibt schon, Radhe, Radhe. ja gut, wie sage ich guten Morgen? Einfach, Radhe, Radhe. Alles ist mit dem Namen Radhas oder Krishna ausgedrückt. Mehr braucht man nicht. Krishna, denn Krishna ist alles. Nur an diesem Abend, in diese Krishna Atmosphäre kommt Sridhar, der ja der Lieferant ist von Chaitanya Mahaprabhus Familie. Der hat das Gemüse gebracht, die Blätter gebracht, die Bananenblüten und so weiter und er brachte von seinem Haus eine, ich kann es jetzt nur in Englisch sagen, ein Bottle Gourd, das ist eine Pflanze, die diesen Loki-Kürbis-Familie zugeordnet ist. Das sieht aus wie eine Birne, also so ungefähr. Das ist, könnt ihr mir bitte helfen? Das ist so wie so ein Squash oder wie heißt das?
Butternut Squash.
Was?
Butternut Squash.
Butternut Squash. Butternuss.
Ja.
Gibt es? Ist eine Kürbissorte. Die war die einzige von dieser Art, die so rankenmäßig auf seinem Haus gewachsen war. Also, und er hatte die am Abend genommen und hatte die abgeschnitten und kam jetzt abends noch zu Chaitanya Mahaprabhus Haus, um diese Butternuss-Squash, was immer das ist, dort abzuliefern für den nächsten Morgen natürlich. Denn am Abend es war schon spät, da war nicht zu denken. So Chaitanya Mahaprabhu wusste aber, am nächsten Morgen bin ich nicht mehr zu Hause. Ich breche auf um 6 Uhr und kann somit nicht dieses Squash essen. Aber mein Devotee hat mir, der ist so arm, der hat nur eine Squash von seinem Haus, sah er sofort vor sich, die hat er noch einen Tag vorher da gesehen, Chaitanya Mahaprabhu, und diese eine Squash hat er mir gegeben. Ich muss sie annehmen. Und so sagte er zu seiner Mutter, Sachi, ich bin noch hungrig. Sachi schaute ihn alarmiert an. Denn sie spürte mit dem Instinkt einer Mutter, dass Goranga am nächsten Morgen aufbrechen würde und das Haus für immer verlassen würde. Du bist hungrig so spät am Abend. Es ist ungewohnt. Du bist sonst nie am Abend hungrig. Heute schon. In diesem Augenblick kam ein anderer, sehr vom Glück gesichneter Weichschnauer vorbei und brachte einen halben Liter Milch. Mama sagte, könnte man die nicht in die Squash nicht in Milch zubereiten? Tja, kann man. Und Sachi war sofort beschäftigt und ging glücklich in die Küche, um für ihren göttlichen Sohn zu kochen. Und dann brachte sie es und Chaitanya Mahaprabhu aß das dann abends auf, denn er wollte die liebende Gabe, die ihm Sridhar dargebracht hatte, annehmen und sie nicht verschwinden lassen. Er wollte es annehmen. So, auf diese Art und Weise war es Sridhar, der Ärmste der Armen, der Bananenverkäufer, der Einfache aus dem nördlich gelegenen Bananengarten, der die Final Offering zu Goranga Mahaprabhu von allen Mayapur-Vasis darbrachte. Denn Chaitanya Mahaprabhu war durch die einzigartige Bhakti und die Liebe, die dieser Sridhar für ihn empfand, für immer an ihn gebunden. Er demonstrierte damit jedoch auch noch etwas anderes. Etwas, was er bei dem Falten seines göttlichen Spiels in Mayapur und auch am Ende entfaltete, nämlich Vaishnav-Seva. Er nahm den Dienst der Vaishnavas an und diente somit den Vaishnavas. Ihr werdet sehen, dieses eine Prinzip, Vaishnavas zu dienen, ist wie der Schlüssel, der einen bis anhin verschlossenen Palast für euch öffnet. Ohne den Dienst zu Vaishnavas wird der Palast der Bhakti verschlossen bleiben. Erst mit dem Dienst von Vaishnavas wird dieser Palast sich öffnen und alle Herrlichkeiten, die in den unterschiedlichen Räumen deutlich sichtbar sind, werden sich eurem Blick erschließen. Vaishnav-Seva ist so wichtig, dass der Herr einmal das persönlich demonstrierte. Ich möchte euch die Geschichte erzählen, die ich schon öfters erzählt habe, aber eben, glaube ich, noch nicht an Schweizer, den schweizerischen Devotees. Es gab einmal einen großen Devotee in Südindien. Er hieß Kanchi Purna. Er war aus einer einfachen Shudra-Familie geboren worden, wuchs auf in dem Dorf Kanchipurnam und wurde besonders im Alter als der Parama Vaishnava, der höchste Vaishnava der Stadt bekannt. Obwohl er ein Sudra war und ihm somit der Dienst direkt an der Bildgestalt auf dem Altar verwehrt war, wurde er doch eingeladen, jeden Tag den Herrn zu Luft zuzufächeln. Dieser Kanchi Purna stand also ein bisschen vor dem Altar, auf den nur Brahmanas kommen, und hatte so ein Seil in der Hand, und mit dem Seil hat er immer so gemacht, und dann ist so ein Fan so hin und her gegangen. Habt ihr diese Fans schon mal gesehen in Indien? Das sind dann so große, großflächige Fans von hier nach da, und wenn man so zog, ist dieser Fan so hin und her gegangen und hat auf natürliche Art und Weise frische Luft in dem Tempelraum bewegt und so den Deti gekühlt. Nun, dieser Kanchi Purnam war dem Deti so nahe oder stand dem Deti so nahe, dass es bekannt war, dass er mit dem Herrn sprach. Wisst ihr, wie der Name dieses Detis ist?
Ramana.
Das ist noch ein anderer Deity von Ranga Kshetra. Dies ist in der Stadt Kanchi Purnam. Varadaraj, der König der Segnungen. Varada Raj, Raj König, Varada Segnung. Und er sprach so beim Pferd, so ganz unkompliziert: Wie geht's heute? Gut, sagte Varada Raj, aber ich habe nicht so gut geschlafen, weil eine Ratte auf dem Altar war. Das müssen wir verändern, sagte Kanchi Purnam. Ich saß weiter zu den Pujaris. Wie hat's geschmeckt? Die Opferung? Ein bisschen scharf, würde ich sagen, sagte Varada Raj, aber vielleicht gut für die Verdauung. Und sie haben also so richtig so wie Freunde besprochen, weil es war heiß, hat da Luft zugefächelt und was soll man groß erzählen, außer persönliche Sachen. Was ist deine Einstellung zu diesem Thema? Fragte Kanchi Purnam. Ja, also ich sehe es so, sagte Varada Raj. Und sie sprachen einfach so wie die allerbesten Freunde. Nun, weil das bekannt war von den bei den Vaishnavas, dass Kanchi Purnam mich mitten beim Fächern anfangen zum Deity zu sprechen und anscheinend auch Antworten bekam, denn er sprach auch zurück, sind die oft zu ihm gekommen mit Fragen an Varada Raj. Nur eines Tages kam ein älterer Vaishnava zu ihm, der nur kurze Zeit noch in diesem Leben hatte. Also er war wirklich kam zu seiner Lebensgrenze und sagte: Kanchi Purnam, ich habe so eine Bitte. Kannst du nicht den Herrn fragen, ob ich nach dem Aufgeben des Körpers zurück in die spirituelle Welt gehe? Ob ich nach Vaikuntha zurückgehe? So, am nächsten Morgen kam Kanchi Purnam und sagte: Also ich habe da mal eine Frage. Es ist nicht meine eigene Frage, es kommt von diesem alten Vaishnava. Du meinst den und den, sagte Varada Raj. Ja, genau, den. Also er fragt, ob er nach Beenden seiner Lebenszeit zu dir nach Vaikuntha zurückgeht. Varada Raj dachte kurz nach und sagte: Eindeutig ja, eindeutig. Sag ihm das, was meine Antwort ist. So, Kanchi Purnam gab die Antwort und der Vaishnava war total beglückt. Was? Hat der Herr da, war es ein klares Ja oder ein eingeschränktes Ja? Was an Bedingungen geknüpft? Nein, eindeutig, hat er gesagt. Eindeutig, einfach. Ich habe gefragt, so und so gehst du zurück, und die Antwort war eindeutig Ja. Ich glaub's nicht, sagte der Vaishnava. Der Herr ist so barmherzig und tanzte voller Freude. Am nächsten Tag kam Kanchi Purnam auf den Altar, sehr nachdenklich, und sagte nichts. Varada Raj sagt: Du bist heute so schweigsam. Ja, ich bin ein bisschen schweigsam heute. Hast du irgendwas in deinen Gedanken? Ja, aber ich traue mich nicht, das zu fragen. Und komm schon, wir kennen uns. Frag, was willst du wissen? Ach, vielleicht kann ich es morgen fragen, aber heute bin ich zu schüchtern. Einfach gerade rasch sagt, also ich werde das respektieren, aber am nächsten Tag kam Kanchi Purnam wieder. Und fächelte so ein bisschen gedankenversunken. Also, was ist los? Sagte Varada Raj. Ich will wissen, was los ist. Da fing Kanchi Purnam an zu weinen. Mein Herr, man sollte nie für sich selbst fragen, aber ich habe diese Frage: Was ist mit mir? Der Vaishnava geht zurück. Gehe ich auch zurück nach diesem Leben? Varada Raj schaute Kanchi Purnam an und sagte: Nein. Ich habe erlassen, dass nur jemand zu mir kommt, der den Vaishnavas dient. Und du bist ein so vortrefflicher Vaishnava, dass mir niemand von dir Dienst entgegennimmt. Wenn du näher kommst und jemanden dienen willst, dann kann ich Bruder, kann ich Bruder, du, ich bin dein Diener, nicht umgekehrt. Ich kann nichts von dir annehmen, bis du mich zur Hölle bringst. Das ist dein Problem. Du kannst kein Vaishnava-Seva ausführen. Kanchipuram, war das klar? Denn es heißt in den Schriften, diejenigen, die den Herrn direkt dienen, da ist es fragwürdig, ob sie ihn auch zufriedenstellen. Aber diejenigen, die den Vaishnavas dienen, den Dienern des Herrn, da ist es nicht fragwürdig, sondern steht eindeutig fest, dass sie den Herrn zufriedenstellen. Oder ihr kennt im Adi Purana, wo Krishna mit Arjuna über alle Themen, die wichtig sind für Bhakti, spricht. Da sagt er, wer sagt, er ist direkt mein Devotee, ist nicht mein Devotee. Nur wer sagt, er ist der Devotee von meinem Devotee, er ist auch mein Devotee. Ihr kennt diese Aussagen, sehr klare Aussagen. Wird ständig zitiert. So, am nächsten Tag nun, als der Zeitpunkt kam, wo Kanchipunam seinen Dienst auf dem Altar aufnahm, war Kanchipunam nicht da. Die Priester sagten, was machen wir? Der ist nicht da. Und sie arrangierten eine Vertretung. Am übernächsten Tag war Kanchipunam weg. Am nächsten Tag war sie weg. Irgendwann machten sich alle Sorgen und dachten, vielleicht ist er gestorben. Und Suchkommandos gingen durch die Stadt von Kanchipunam. Aber ganz gleich, wo und wie stark man nach Kanchipurna suchte, er war nicht aufzufinden. Was war aber mit Kanchipurna? Ja, er hatte über Nacht, war aufgebrochen aus der Stadt, nur mit einem kleinen Säcklein über die Schulter, und er hatte Kanchipurna die Stadt seiner Geburt, die Stadt seines Wirkens, die Stadt, wo er den Dedi-Dienst machte, auf unbestimmte Zeit verlassen. Als er an der Stadtgrenze war, wo ihn keiner mehr sehen konnte, es war ganz früh morgens, hat er sich seinen safranfarbenen Dhoti, er war Sannyasi, ausgezogen und den weißen Dhoti eines Sannyasi, eines Haushältes, den weißen Dhoti eines Haushältes angezogen. Es hat lange gewandert, unerkannt von allen. Er hat ein Tuch über seinen Kopf getan, man konnte ihn nicht erkennen. Und so ist er dann nach längerer Zeit des Wanderns zu dem Haus von Mahapurnam gegangen. Der war schon alt. Und sagte, indem er sein Gesicht nicht zeigte, ich bin ein bisschen schüchtern von Natur. Ich zeige ungern mein Gesicht. Ich möchte sehr gerne um eine Arbeit anhalten hier. Ich bin ein ausgesprochen guter Kuhhirte. Kann ich vielleicht deine Kühe hüten? Ich will gar nichts als Erwiderung haben. Ich ernähre mich einfach von ein bisschen Kuhmilch. Das reicht mir schon. Tja, sagte Mahapurnam, ich bin so alt, das ist eine Menge Aufwand für mich. Also wenn du zufrieden bist, und wo schläfst du? Ja, ich will am liebsten bei den Kühen schlafen. Ich bin ein bisschen schüchtern, einfach ein bisschen Welt zurückgezogen. Sag niemandem, dass ich hier bin. Ich bin eigentlich gar nicht da. Ich tue eigentlich nur für die Kühe sorgen. So wurde es abgemacht, und Mahapurnam hatte eine Aushilfe mit den Kühen. Nur eines Tages war Monsun. Wisst ihr, was Monsun bedeutet in Indien? Krishna. Monsun bedeutet so viel Wasser auf den Straßen. Kanchipurnam wurde klatschnass. Als er endlich die Kühe zurückgebracht hatte in den Kuhstall, musste er unbedingt was für seine Gesundheit tun. Er hat somit seine weißen Gewänder ausgezogen und hat sich schnell seine trockenen Sachen, die er noch hatte, die Safransachen angezogen. Da hat er sich vor ein Öllämpchen gesetzt und hat einfach in der Nacht gebetet: Varadaraj, ich vermisse dich so schrecklich, ich vermisse dich so schrecklich, ich halte das nicht mehr aus ohne dich. Aber ich stelle dich anscheinend mehr zufrieden, indem ich Vaishnav Seva mache. Und so betete er, Varadaraj. Mahapurnam nun dachte, ich schau mal besser nach meinem Kuhhirten. Er ist zwar so ein Schüchterner, aber ich bin ihm verantwortlich gegenüber. Und er sah plötzlich so von hinten diese Gestalt, die weinte und weinte und im Kuhstall sitzen und hörte die Gebete und wurde von der Woge der Devotion, der Hingabe ergriffen, die von Kanchipurnam ausging. Er ging dann um das Haus herein und schaute durch das eine Fenster und schaute in das Gesicht, das bärtige Gesicht seines sonderbaren Kuhhirten. Und da wurde ihm gewiss, das ist ein Sannyasi. Ich werde verrückt, das glaube ich nicht. Das ist Kanchipurnam. Sofort lief er in den Kuhstall und sagte: Kanchipurnam, bist du's? Nein, ich bin's nicht. Kanchipurnam, du hast mir dies dargebracht. Du bist der Parama Uttama Vaishnav, Premi Bhakti. Bhakta, Premi Bhakta. Du bist einfach der Beste und ich bin der Schlechteste. Und du hast mir gedient. Das geht nicht weiter so. Das geht nicht, weil du sollst der Herr des Hauses werden. Ich mache die Kühe hier. Kanchipurnam weinte und weinte. Selbst du wirst mein Seva nicht mehr annehmen. Aber weil er so eine Herzensqual verspürte, in der Trennung von Varadaraj, nahm er das als Arrangierung des Herrn an, dass er also entdeckt wurde sozusagen, und ging am nächsten Tag zurück nach Kanchipurnam und kam spät abends an, und am nächsten Morgen ging er ganz verstohlen zu dem Altar hin, und da tönte vom Altar eine Stimme: Ach, da bist du! Wo warst du denn so lange? Wie kannst du mir das antun? Oh, ich wollte noch ein bisschen Vaishnav-Seva machen, sagte Kanchipurnam. So lange? Ein bisschen hätte schon gereicht. Du hast aber auch eine Art. Und sagte Varadaraj: Ich habe übrigens Neuigkeiten für dich. Jetzt kommst du zu mir zurück. Du hast Vaishnav-Seva gemacht. Ich wollte ein für alle Mal etablieren, dass nur diejenigen, die den Vaishnavas dient, gegenüberstehen, zu mir zurückkommen können. Diejenigen, die Vaishnavas nicht dienen, können direkt so viele Dienste zu mir machen, so viele Male meinen Namen chanten, so viele Male vorankommen. Aber nur durch Vaishnav-Seva werde ich zufriedengestellt. Ich war gestern verhindert und konnte nicht an dem Vrindavan-Abend teilnehmen. Ich weiß nicht, ob die Devotees von unserem Braj Kher die Geschichte von Chaitanya Baba erzählt hatten. Ganz kurz. Der war mit 15 Jahren, glaube ich, nach Vrindavan gekommen. Mit 5 Jahren nach Vrindavan gekommen und hatte dort in Vrindavan striktesten Bhajan gemacht. Also früh um 2 Uhr morgens aufgestanden, das machen diese Babas, und dann gechantet bis 14 Uhr, dann kurz raus Madhukari machen, also um den Lebensunterhalt betteln, Das geht meistens in 2 Stunden, hat man genug. Und dann kochen, essen, kurz schlafen und dann wieder ab in den Bhajan. Das ist das Leben eines Babajis. Die sind unglaublich fixiert und vertieft. Und er war einer von diesen wenigen Echten. Es gibt noch immer solche, die also so sich ins Krishna-Bewusstsein vertiefen, und die fühlen sich angezogen, nach Vrindavan zu kommen und zu verschiedenen heiligen Orten zu gehen. Und nun, er tat das, dann wurde ihm aber eines Tages klar, dass wenn er jetzt Krishna so viel verehrt, ist das gut, aber es ist besser, wenn er die Vaishnavas verehrt. Und so hat er schnell Homöopathie gelernt. Homöopathie ist die billigste Art zu behandeln, weil man das unbegrenzt verdünnen kann, alles. In Indien ist die Homöopathie weiter verbreitet als Ayurveda, weil es preisgünstiger ist oder preiseffizienter ist. Das kostet nicht viel, diese homöopathischen Mittelchen. So, dann kam also der Chaitanya Baba auf die Idee, ich werde jetzt einfach Vaishnav Seva machen. Er lernte Homöopathie, schwang sich dann auf einen Drahtesel, einen, wie sagt man das, Cycle, und suchte die kranken Vaishnavas auf, um ihnen homöopathische Dosierung zu geben. Der ist auch ein Mitarbeiter von unserer Prajcare-Organisation. Organisation klickt zu. Also wir wollen unser Charity, unser kleinen Charity. Weil das eben klar wurde. Er sagte sogar, dass Radharani zu ihm erschienen wäre, oder? Radharani und hat ihm diese Einsicht ins Herz gegeben. Vaishnav Seva ist so wichtig. Du kannst dich bemühen und chanten, aber erst mit dem Vaishnav Seva wird der Schlüssel und wird das Tor der Bhakti sich für dich öffnen. Wenn du selbstsüchtig bleibst, mein Fortschritt möchte und das wird nichts nützen. Du wirst sehr schnell an deine Grenzen kommen. Und du musst Vaishnavas finden. Und dann, jetzt kommst, musst du von den Vaishnavas Segnung erhalten. Wann kriegst du Segnung von Vaishnavas? Wenn du sie einfach zufriedenstellst durch deinen Seva. Das ist ganz, ganz wichtig. Vaishnav Seva ist eines der 3 Stützpfeilen von Lord Chaitanyas Spiritualität. Ohne die Segnung von den Vaishnavas kommst du nicht wirklich weit. Deine eigenen Bemühungen sind nicht ausreichend, um dich voranzubringen. Du brauchst den Wind der Segnung der Vaishnavas in deinem kleinen Segel. Dann geht's voran, wie nur irgendwas. Und alle, die Vaishnavas bewusst gedient haben oder dienen, wie es einige von hier machen, wissen, was für eine Kraft und für eine Segnung darin ist. Das 3. Prinzip ist dann Jiva Daya, Barmherzigkeit allen Lebewesen gegenüber. Diesen Vaishnav Seva. Vielleicht wisst ihr das, wir haben Bhujan Prabhu und das Vrindavan Institute for Higher Education, wir haben zusammen uns getan mit unserem Sharanagati Team und machen es jetzt seit über 10 Jahren Govardhan Retreats und Vashana Retreats, wo es unser Wunsch ist, einfach den Vaishnavas, unser Sangha meistens, Dienste zu erweisen, da irgendwie Krishna Katha und den Heiligen Namen näher zu bringen und das Bhagavata. Und mir wurde dann irgendwann bewusst als Individuum, ich möchte auch die Segnung der Vaishnavas, die alle Brücken abgebrochen haben und Zuflucht gesucht haben in Vrindavan. Ich habe gehört, dass Kadamba Karna Maharaj und einige Devotees gestern euch das Braj, also erstmal über Vrindavan gesprochen haben und dann Braj Ker. Und ich möchte euch wirklich erzählen von meinem eigenen Beispiel, wie ich einfach mit diesem Programm unglaublich was erleben durfte. Ich wurde einmal eingeladen, bei einer Braj Ker Veranstaltung teilzunehmen und zu den Witwen zu sprechen, denen wir Prasadam und ein bisschen ein Chatter, glaube ich, gespendet haben und so. Ich war da so am Erzählen, so wie das so meine Art ist, ein schönes Beispiel, kleine Krishna-Geschichte, tiefen Punkt, abschließend Premananda Hari Hari Bol, und habe so eine Vorlesung so zusammengestellt. Und plötzlich wurde mir so bewusst, dass wir hier sitzen und diese Vaishnavis, es waren auch viele männliche Devotees da, also Babas und so, die Devotees im Vrindavan, wenn irgendwas los ist irgendwo, dann kommen alle, wenn's spirituell ist. Ne? Und mir wurde plötzlich klar, dass das sind die Reichen, die vor uns sitzen, auf dem Boden, in einfache Kleidung eingehüllt. Und wir sind die Armen. Die haben alles auf eine Karte gesetzt, Zuflucht bei Krishna zu suchen, ohne Sicherheiten zu haben. Da gibt es keine Sicherheiten in deren Leben. Die haben wahrscheinlich, die leben von ein paar Rupien am Tag und wissen nicht, wo sie die nächsten herkriegen sollen. Und das geht alles, weil da so ein Versorgungsnetz ist, bis dann irgendjemand krank wird und zusätzliche Kosten kommt. Oder bis das Dach des Hauses einstürzt oder das Wasser vom Boden hochschießt oder irgend so was Unvorhergesehenes kommt. Und dann ist die Chance für Braj Ker einzusetzen in dieses fragile, aber doch harmonische spirituelle Versorgungssystem, das da existiert. Nicht? Wenn so außergewöhnliche Fälle kommen oder wenn Winter kommt oder jetzt zur Monsunzeit, haben wir Regenkebs dorthin gebracht, dass diejenigen, die Govardhan Parikrama machen können, einen Regenkeb anziehen können. Schrecklich kitschige Farben aus China, aber das lieben die ja dort. Ne? Je auffällender, desto besser. ein anderer Geschmack von Kultur als unser. Und nicht? Das ist einfach unser Wunsch und unsere Chance. Ich möchte euch herzlich bitten, ich habe gestern gefragt zu den Devotees, und habt ihr jetzt was gesammelt? Und die sagten, nein, wir wollen einfach, das geht nicht, wir sind nicht so wie du, der immer so praktisch denkst, wir wollen das einfach, unsere Ekstase mit den Devotees teilen. Das war einfach unser Grund. Heute ist auf mein Anliegen hin ein Sammelkorb dort hat sich manifestiert. Wenn ihr möchtet, wir werden, also hoffentlich bin ich dann gesund, aber auf alle Fälle werden die Devotees von meinem Team zur Kartik-Zeit nach Vrindavan runterreisen und können dann eure wohlgefeilte, von Herzen kommende Spende für den Vaishnava-Seva dort mitnehmen. Ihr könnt das ins Körbchen deponieren. Ich habe gesehen, da ist auch eine tolle Karte, die Nandarani Priya fertiggestellt hat, gegenwärtig. Da könnt ihr dann die Webpage mit tollen Vrindavan-Inspirationen runterladen. Da ist also die Webpage. Warte mal, ich muss ja immer meinen engen Radius ein bisschen erweitern. Ja, ist da alles deutlich zu sehen. Ich könnt ihr euch also in jedem Fall mitnehmen. Bitte seid verbunden. Ich habe an diesem Tag, wo mir klar wurde, wir können diesen Vaishnavas was dienen, da habe ich plötzlich die Vorlesung ganz anders beendet. Ich habe gesagt, so, jetzt mache ich so erscheinen, als wenn hier der reiche westliche Swami ist. Guck mal, allein die Tatsache, dass ich dahin fliege für einen Preis von, was weiß ich, was kostet so ein Flug, 800 Euro hin und zurück oder so ungefähr. So viel sehen die ihr Leben nicht auf einmal. So viel Lakshmi. Das heißt, ich bin mega reich in deren Einschätzung. Und dann habe ich so gesagt, wenn die wissen würden, was ich für mein Quartier an Miete bezahle, es ist schon unglaublich runtergehandelt, aber trotzdem ist das mehr als das sind Summen, die können die sich nicht vorstellen. Und da habe ich so gesagt, ihr möchtet denken, dass ich hier der Wohlhabende Swami aus dem Westen bin, wenn ich der wirkliche Reichtum ist bei euch und ich möchte euch um euren Reichtum bitten. Gebt mir eure von Herzen kommende Segnung, wenn ihr sie tun geben könnt für eine gefallene Seele wie mir. Dann haben die alle ihre Arme nach oben getan. Gur Premanandi, Hori Hori, ganz die alten Hori Bol. Und da kam eine deutlich spürbare spirituelle Energie, die aus den Herzen dieser hingegebenen Devotees, die keine andere Zuflucht als Krishna in ihrem Leben haben, zu mir rüber geflutet, dass ich, also wenn ich da noch nur dran denke, dann denke ich, mein Leben ist vollkommen, nichts kann schief gehen mehr, ich habe die Segnung der Vaishnavas gekriegt. So, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen möchte, also Braj Care ist, ihr könnt auch hier anfangen mit Vaishnav Seva. Es geht um ein Prinzip, Vaishnav Seva. Nicht? Aber weil wir eben versuchen, dieses Programm zu fördern, sodass auch in Vrindavan die Idee kommt, Vaishnav Seva. Die kriegen alle die Idee jetzt. Die Taxifahrer, die unsere Fälle zu der Augenklinik nach Vashana fahren, nehmen nur noch den halben Preis. Stellt euch mal vor, ein Taxifahrer, der den halben Preis nimmt, der hat ein total transformatorisches Erlebnis gehabt. Das ist nicht selbstverständlich. Die schlagen immer drauf, wo sie nur können. Ne? Von sich aus mehr und mehr Leute schließen sich einfach an und es kommt so eine Kultur der Vaishnava Seva auf. Nicht? Weil die sehen, die Westler versuchen das. Das Gute ist, dass wir eben hier ganz viele lokale Leute einbeziehen, weil du kannst nichts in Indien wirklich tun, wenn du ein westlicher Fremdkörper bleibst. Du musst die Kultur durchdringen, um in der Kultur wirklich effektiv sein zu können. Und dazu brauchst du Leute, die da wohnen und Leute, auf die du dich verlassen kannst, Leute, die die gleichen ethischen Werte haben, die also dienen wollen und nicht exploiten wollen, das muss man erstmal finden, aber die gibt es natürlich und die sind, ist eine unglaublich gute Atmosphäre, wenn die zusammenkommen. Gut, ja, schön. Das ist also, ich möchte aber jetzt zum Hauptpunkt wieder zurück. Das ist hier nicht ein ich wollte nur das nochmal hervorheben mit diesem Projekt von gestern, aber ich wollte euch wirklich sagen, achtet bitte in eurem Leben darauf, Vaishnav Seva zu tun. Es gibt einen Vaishnava in unserer Bewegung, den viele von euch kennen und verehren, wie ich auch, His Holiness Radhanath Maharaj, der in seinen Vorlesungen immer wieder darauf hinweist, wie wichtig es ist, in Demut den Vaishnav zu dienen. Also ich kann euch garantieren, wenn ihr zu Vorlesung geht von ihm, werdet ihr spätestens bei der zweiten Vorlesung, vorausgesetzt es sind jetzt nicht Leute Vorlesungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sondern für Vaishnavas, ne? Spätestens bei der zweiten Vorlesung, wenn nicht schon bei der allerersten Vorlesung, wird er das in seine Vorlesung eingebaut haben irgendwo. Demütig Vaishnav dienen. Könnt ihr euch erinnern an Vorlesungen von ihm? Das ist richtig ein zentrales Thema, was auch immer wieder wiederholt wird, weil es wirklich ein Schlüsselthema ist. Du kannst ein großes Haus haben, wenn du nicht einen Schlüssel hast dazu, dann wirst du nicht reinkommen. So kannst du Bhakti haben und die Bhakti-Ausübung, aber du brauchst den Schlüssel der Vaishnava Seva, sonst kommst du nicht da rein. Und das würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr jetzt zurückgeht zu euch nach Hause. Versucht in euer Leben Vaishnava Seva zu integrieren, als einen ganz festen Bestandteil. Ihr werdet sehen, dass ganz plötzlich euer Leben sich verändert. Und dann versucht etwas zum Wohle der Allgemeinheit zu tun. Jiva Daya. Nur ein bisschen. Das macht quantitätsmäßig für uns nicht so viel sein können, weil wir vielleicht schwer berufstätig sind oder in einer Ausbildung stecken oder froh sind, wenn wir es schaffen, unsere 3 Mahlzeiten zu Hause zu kochen oder 2 und das Haus aufzuräumen und den zahlreichen Anforderungen, die durch unsere kleinen Kinder an uns gegeben sind, nachzukommen. Aber wenn ihr das wirklich einbringt oder auch in der Familie, dass ihr den anderen, den Partner oder die Partnerin als Vaishnava seht, dem ihr bewusst einen Dienst darbringen möchtet, bewusst etwas geben möchtet, ein kleines Geschenk zum Beispiel, was ihr bewusst mitbringt. Ihr kommt aus der Stadt und da ist ein Blumenladen, dann geht ihr kurz vorbei und sagt, gibt's da noch eine billige Blume, ich bin ein Armer, irgendwie, ich möchte doch jemanden ein bisschen Zebra da, also Dienst da bringen. Und vielleicht gibt euch der Blumenladeninhaber begeistert, ja, die kann ich nicht mehr verkaufen, die ist aber eigentlich gut, möchte noch eine Blume mit und so weiter. Dieses Bewusstsein, Vaishnava Seva zu tun und so weiter, das ist wirklich eine unglaubliche Hilfe in unserem langsam aufblühenden spirituellen Leben. Es ist sogar der Schlüssel für das Tor der Bhakti. Da ist natürlich auch Guru Seva drin, in diesem Prinzip des Vaishnava Seva. Guru Seva nimmt nochmal einen besonderen Platz ein, ist aber auch Vaishnava Seva, denn der Guru ist ja ein Vaishnava. Aber Vaishnava Seva, bitte versucht, nehmt das mal mit und werdet euch bewusst. Ihr werdet sehen, das wird ganz viel lösen, was bisher noch nicht gelöst ist im Leben. Es wird ganz viel einen Riesenunterschied machen. Ich kann es euch wirklich garantieren. Und dieses Beispiel von Kanchi Purnam und Varadaraj ist, finde ich, als ich das las neulich, da habe ich wirklich, das habe ich immer wieder erzählt, weil ich habe immer wieder festgestellt im Leben, wenn ich wirklich komme und dem Vaishnavas wirklich dienen will, da kommen so viel Segnung und dann wird alles einfach. Und wenn Segnungen da sind, dann ist man im Flow. Dann fließt alles wie von selber. Hindernisse gibt es nicht, weil die Segnungen, die beflügeln dich auf irgendeine Weise. Gibt so das Flow-Erlebnis von Michael, C mit 30 verschiedenen schwierigen Vokalnamen dahinter, Zernotzki-Kopf oder so. Ne? Und das ist ein großes Thema. Im Flow bist du, wenn du die Segnung der Vaishnavas kriegst, Herr Michael, dann ist der Flow da. Das ist eindeutig. Gut, jetzt sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Möchtet ihr noch Fragen, abschließende Fragen stellen? Yusara habe ich gesehen, dann dein werter Name André.
Nee.
Mahananda sogar. Wir gleich, ja. Gut, und dann die, ich weiß deinen Namen, Ekanta Sevita. Ekanta oder Ekanti? Ja, super. Gut, Yusara.
Ich frage mich, du hattest uns ja gestern die Fragen mitgegeben, die wir uns selber stellen sollen. Was habe ich heute schon für Krishna getan?
Ja.
Und ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Und deswegen, es war heute jetzt mal für mich mal eine Antwort. Da schließe ich immer meine Frage dran an. Ist dann eigentlich nicht die erste Frage, also bevor ich mir dann die Frage stelle, welche Blume opfer ich jetzt direkt am Altar oder frage ich jetzt, muss dann wirklich erstmal sich zu fragen, welchen Beispiel man kann ich dienen?
Ja. Prabhupada hat einmal eine Vorlesung zu Radhastami gegeben, wo er über dieses Prinzip sprach. Er sagte, statt direkt eine Blume zu Krishna zu opfern, solle man eine Blume zum höchsten Diener Krishnas opfern, Radharani. Und dann würde sie diese Blume Krishna opfern und Krishna wäre noch mehr zufrieden. Er hat dort, das war Radhastamin, natürlich über die besondere Stellung von Radharani gesprochen, aber er hat gleichzeitig auch dieses Prinzip angesprochen, was heute in der Vorlesung thematisiert wurde, Vaishnav-Seva oder den Dienern des Herrn zu dienen. Nicht? Also das ist tatsächlich so. Ja, ja, das ist so. Vrindavan Das Thakur hat ja nach Chaitanya Mahaprabhu, seine Mutter hatte Chaitanya Mahaprabhu noch gesehen direkt, er selber aber nicht, aber er hat von Zeitzeugen Augenzeugenberichte gehört und daraus das Chaitanya Bhagavat zusammengestellt. Und dieses Chaitanya Bhagavat ist ein Werk über Chaitanya Mahaprabhu, was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in seinem Gaudiya Mats als eine Pflichtlektüre empfohlen hat. Die lesen das täglich. Da findet man besonderen Schwerpunkt auf Slila. Chaitanya Charitamrita ist auch eine Biografie über Mahaprabhu, die später dann erschien, die anders ist. Der Schwerpunkt des Chaitanya Charitamritas ist die Lehren Lord Chaitanyas und vor allen Dingen ist der Schwerpunkt von diesem Werk klar zu machen, wer Gauranga ist. Weißt, die Zeit war völlig überfragt mit der Erscheinung Gaurangas. Die erste Erklärung, die man hatte auf Gauranga, ist, dass er ein Avesh ist. Das heißt, dass Gott in ihn eingegangen ist. Und das ist aber nicht richtig. Und Chaitanya Charitamrita stellt eben fest oder klar, dass Chaitanya Mahaprabhu Radha Krishna Nahi Anya ist. Und ist also sehr philosophisch und hat so die ganzen divergierenden Vaishnav-Bewegungen gesammelt und in eine verbindliche Anschauung von Gauranga Mahaprabhu gesammelt. Es ist ganz spannend, das zu studieren. Aber Chaitanya Bhagavat ist pures Lila. Doch auch Chaitanya Bhagavat, da kommt wenig Philosophie vor, aber wenn was vorkommt, ist das Absolute, was Chaitanya Mahaprabhu Wert drauf gelegt hat. Und da gibt es einen Vers, der mehrere Male zitiert wird, der kommt aus einem der Puranas. Und dieser Vers sagt, so, wenn jemand direkt Krishna verehrt, ist es fragwürdig, there is a question, whether or not he satisfies Krishna. Es gibt noch die Frage, also hat er jetzt Krishna auch zufriedengestellt? Aber wenn jemand den Vaishnava dient, ist diese Frage gelöst. Er hat Krishna zufriedengestellt, weil Krishna einfach zufrieden ist, wenn seine Devotis respektiert und verehrt werden. Das an und für sich ist der zweifelsfreie Weg. Aber guck mal, woher willst du wissen, wenn du Krishna jetzt eine Mango, vielleicht will Krishna gerade eine Honigmelone. Nicht? Also woher willst du genau das wissen? Ob du Krishna, du hast ihn verehrt, aber ob du ihn zufriedengestellt hast mit deiner Mango, ist jetzt die Frage. Aber bei der Verehrung von Vaishnavas besteht da diese Frage nicht. Das ist ganz klar. Du hast es geschafft. Und deswegen ist der erste Eintritt der Anfang, die Mitte und das Ende von Bhakti hat was mit Vaishnava-Seva zu tun. Zuerst siehst du die Vaishnavas, du erhältst Informationen von ihnen, du entwickelst Shraddha, du folgst ihnen diesen Dingen nach und wendest sie in deinem eigenen Leben an. Das ist der Anfang, die Begegnung mit Vaishnavas und dem Befolgen der Vaishnavas. Und dann in der Mitte dienst du den Vaishnavas und konkret. Und das Ende deines spirituellen Lebens wäre Vaishnav-Apparat. nicht deines, eines spirituellen Lebens. Das ist bei dir völlig ausgeschlossen. Ich meine, eines spirituellen Lebens ist Vaishnava-Apparat. Das heißt, dass alle anderen Vergehen, die brechen kleine Zweige und Blätter an der Bhakti-Lata-Beach, an der Pflanze der Bhakti. Aber Vaishnava-Apparat entwurzelt diese Pflanze. Die kann dann nicht mehr wachsen. Dann wird Chitane, du hast so einen gequälten Ausdruck, ist zu heiß, oder was? Es blendet, oder? Was machen wir nochmal? Da willst du dich woanders hinsetzen? Du sagst also wie, als wenn ein Speer in deiner Brust ist. Yes, dann war Mahapurnananda, oder?
Mahananda.
Mahananda sogar, toll. Ja, Mahananda.
Ich habe nur eine profane Frage, und zwar, ich komme nicht aus der Zeit, weil mein Krishna-Bewusstsein begann nach der Zeit des großen Marathons für Wutverteilung. Aber ich habe den großen Wunsch, das auch irgendwie viel mehr zu praktizieren. Und mein Guru Maharaj hat viel jetzt darüber gesprochen, der hat uns die Segnung gegeben. Jetzt ist die Frage, ist das auch ein Vaishnava-Seva zu den nicht mehr physisch anwesenden Vaishnavas, oder kann man das eigentlich nur als indirekte, einen indirekten Dienst geben? Weil viele Menschen kommen ja auch, so wie ich, nur durch dieses Buch alleine, was mich völlig berührt hat, auf den Wunsch, einen Tempel zu besuchen, werden vielleicht mal Vaishnavas, vielleicht wie ich eines Tages mal einer werden kann. Ist das auch eine Art Vaishnava-Seva?
Buchverteilung.
Buchverteilung. Heute, gerade heute.
Du kannst es mit dieser Motivation ausführen. Die Motivation, dass du damit den Vaishnavas, die da Wert drauf legen. Also es ist in jedem Fall, ja, in jedem Fall, also Prabhupada hat gesagt, von allen, also Prabhupada war unglaublich insistent auf das Verteilen seiner Bücher. Das wissen wir als Schüler. Also da hat er viele Aussagen zu gesagt. Er hat ganz viel zu gesagt. Er hat gesagt, und er hat da ein unglaubliches Opfer auch gegeben. Er ist ja jeden Tag ganz früh aufgestanden, nur um diese Bücher zu übersetzen. Und er sah darin eigentlich die Grundlage des Krishna-Bewusstseins im Westen. Und ich sehe das ganz praktisch. Es kommen ja immer noch Leute in die Tempel. Und das liegt meist daran, dass sie irgendwann einmal etwas von Prabhupadas Büchern gelesen haben. Ich sehe wirklich, die Prabhupada war da sehr, sehr, das ist eigentlich sehr genial. Er hat seine Bewegung versucht, auf Wissen aufzubauen. Und das ist etwas, was bleibt. Tempel und so weiter, die werden geöffnet und manchmal auch geschlossen. In Berlin haben wir den Weltrekord an Tempelöffnung und Schließung. Es ist irgendwie so eine Stadt, wo viele Tempel geöffnet und geschlossen werden. So, ja, du kannst also auf alle Fälle. Ja, dein spiritueller, also Meister Rohini Sutta Prabhu, da kommt ja aus jeder Pore, kommt ja die Buchverteilung hervor. Also das ist ja sehr bekannt dafür. Toll, toll, ja. Ja, Prabhupada hat da sehr viel drüber. Ich würde dir empfehlen, einfach mal ein Studium, da gibt's Bücher vom BBT, so Zusammenfassung von seinen Aussagen. Distribute my books und so weiter. Da gibt es tolle Aussagen, also um dich zu motivieren. Und dann weißt du, das ist ein sehr großer Thema für Srila Prabhupada und natürlich den Vaishnavas, die in seiner Nachfolge sind. Ekanta Sevita.
Ja, du hast jetzt gesagt, das ist sehr wichtig, den Vaishnavas zu dienen, den spirituellen Botschaft zu machen. Wie ist denn der Kuhschutz, also der Kauseva einzustufen? Ist das auch wichtig für spirituellen Botschaft?
Ja. Ja, Kuhschutz. Kuhschutz, ja. Ich kann das sehr wichtig. Ich will dir mal etwas. Also ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Das ist sehr schwierig für uns im Westen, uns vorzustellen. Ich war einmal bei der Madhva Sampradaya. Wir sind ja auch Madhvas, also das ist unsere Offenbarungslinie, und habe den Vertreter des von Madhvacharya gefragt, wie kann man denn Fortschritte machen im Kali Yoga? Und ich habe so wirklich so gefragt, so wie ich das immer mache, so von Du zu Du. In Hamburg duzt sich so jeder mit jedem, also das ist ganz normal. Und dann wollte ich so eine etwas tiefer gehende persönliche Antwort. Und dann hat er geantwortet, Kühlschutz, Cow Protection, Kühlschutz, so kann man Krishna zufriedenstellen. Und ich hatte jetzt mit allem gerechnet. Ich dachte zum Beispiel, Shanagati oder ich habe mir so gehofft, so einen ganzen Insider-Tipp zu kriegen. Und dann sagt er plötzlich, Kuhschutz. Ich habe überhaupt nicht an das gedacht. Das ist überhaupt gar nicht in meinem Plan gewesen. Kuhschutz. Und er sah, dass ich also völlig fassungslos ihn anstarrte. Ist das dein Ernst? So schaute ich. Und durch Chanten, da wusste ich, bin Hare Krishna. Und durch Chanten, damit er mich nicht ganz und gar verwirrt. Aber für ihn war Kuhschutz. Und ich meine, da seht ihr, versteht ihr, es gibt zwei Arten, Krishna-Bewusstsein auszuführen. Das eine ist, du versuchst, Krishna in deine Welt zu bringen. Ich glaube, das machen die meisten westlichen Devotees, also ich zumindest mache das. Man versucht irgendwie Krishna da einen Platz in dem zu bringen, wie man denkt, wie man ausgerichtet ist, wie man sich die Sachen vorstellt und so. Und das andere ist, man wird ein Teil von Krishnas Welt. Das ist ein Riesenunterschied. Und Krishna, das ist klar, ist erschienen in Vrindavan als was? Als Besenhersteller vielleicht? Oder andere, als Lehrer vielleicht? Oder Krishna hätte ja auch die Profession nehmen können, Physiotherapeut, ist auch was Gutes, nicht? Oder auch was fürs Erfinder. Nee. Nein, als Kuhhirte. Ist euch das mal aufgefallen? Als Kuhhirte. Und das ist, das zeigt was. Er liebt die Kühe ohne über alles. Und das gibt eine riesen Fragestellung jetzt in unserer Bewegung. Zum Beispiel, wie stellt sich ein moderner Hare Krishna gegenüber Milchprodukten? Die Milch, die man heute kriegt, ist Blutmilch. Die ist durchmengt mit dem Blut der Kühe, die da geschlachtet werden, damit diese Milchindustrie in der Form beibehalten kann, wie sie es sich. Ihr kennt die Zusammenhänge bestimmt ein bisschen. Ne? Viele meiner Gottbrüder haben sich konsequent allen Milchprodukten abgewandt. Ich glaube allerdings auch, dass in. Ich glaube auch, dass eine Lacto-Unverträglichkeit auch schwingt auch mit. Aber es gibt welche, die das aus rein ethischen Prinzipien nicht mehr tun. Das sind Fragen, die können wir dann sagen, oh ja, Krishna liebt es, die Milch zu trinken, deswegen opfer ich ihm Milch. Denn könntest du ja eigentlich, dein Opfergeschirr hat nur so kleine, wie viel ist das, nicht mal ein kleines Pfützchen, so ein kleines, wie sagt man das jetzt, sag mal, kleine Menge, das reicht denn ja. Und dann ja, könnte es aber sein, dass du die Milch Krishna opferst, weil du sie trinken willst, wenn du ganz ehrlich bist. Wer sagt denn, dass Krishna diese Milch haben will? Ist das, willst du sie nicht trinken? Man muss sich diese Fragen stellen, wenn man da nicht weglaufen will. Was ist Kuhschutz für uns heute? Rohininandan, der hat uns alle überrascht im Schweizer Yatra, weil er sagte, ich spüre diesen Auftrag, ich will die Kühe beschützen. Und dann hat er ist er aus dem Züricher Tempel, ich meine, es ist weiterhin ein guter Devotee, aber er ist jetzt in einer Ausbildung zum, was ist das genau, Bauer oder? Ein biologisch dynamischer Landwirt. Weil ihm das klar wurde irgendwie, die Kühe, ich muss was tun, um die Kühe zu beschützen. Nicht? Das ist doch immer so, nicht? Die Motivation. Ja, ja. Ich habe erstmal gesagt, ist das dein Ernst? Also ich habe aus Interesse, nicht mit einem Urteil eine Frage, weil da denkt man nicht dran. Man denkt dran, ja, Vorträge arrangieren, Lebensschule entwickeln, Kirtan-Veranstaltungen machen, Bücher unter das Volk bringen, dies und das und jenes und die schwierigen Geister der Schüler irgendwie versorgen, dass sie inspiriert sind und dies und das und jenes. Also, ja, Kühe? Warte mal, Kühe? Schön, ja. Was ist mit Kühen? Schützen. Oh ja, also, habe ich ganz vergessen. Das muss auch sein. Ich denke, jeder von uns hat natürlich ein bestimmtes Calling. Und man muss jetzt nicht sagen, dass nicht jetzt alle sagen, okay, die Schweizer Ferienlage, alles klar, wir gehen in den Kuhschutz. Ich will auch biologisch dynamischer Landwirt, dann gib mir eine Adresse, ich lerne alles und so weiter. Nicht? Sondern man muss sehen, wie man das in sein Leben einbezieht. Aber es gibt viele Ansätze in der Bewegung dafür. Ich habe einen sehr kreativen Ansatz gesehen in Kroatien. Da aber den fand ich nicht konsequent durchgedacht, den Ansatz. Anyways, deswegen werde ich ihn hier nicht als Beispiel erwähnen können. Ja. Ist auch wichtig. Wer sich dafür interessiert, ich weiß, dass in Vrindavan ein sehr ernstzunehmendes und gutes Projekt in dieser Hinsicht besteht von Koma Rupa Prabhu. Das kann man besuchen und man kann sich informieren, wie das da, was das ist, der Kuhschutz, und kann auch einen Tag dort verbringen mit den Kühen und mal Krishna. Aber man sollte hier auch denken über, ja, wie stelle ich mich ein zu dieser Milchfrage? Ich finde, das ist so, liegt direkt vor der Haustür, diese Frage. Da gibt es bestimmt unterschiedliche Einstellungen. Also ich will nicht nur von der einen Sache sagen, aber ich glaube, es ist eine ethische Frage, die wichtig ist für den Einzelnen, der stellen muss, sich selbst stellen muss. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Teilnahme.